Bleibt gerne stehen, während wir unseren Bibeltext heute Morgen lesen. Im Römer Kapitel 9, die Verse 19 bis 33. Wir schauen vor allem auf die Verse 24 bis 29. Entschuldigung, Römer 9, 19 bis 33. Das ist Gottes Wort. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er noch, wenn er kann jemand seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Sprich auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großem Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, wie er auch durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte nennen, die nicht Geliebte war. Und es soll geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen. Ja, eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen Samen übrig gelassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Was wollen wir nun sagen? Die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil sie es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das Gras vergeht und die Blume verblüht, aber das Wort des Herrn bleibt bestehen für immer. Setzt euch gerne hin. In einer Art als Erinnerung, um uns wieder in den Kontext zu bringen, in dem, was wir uns heute anschauen, ist das hier ein gesamtes Argument, ein Gedankengang. Es ist sozusagen, ja, lange Geschichte, in die wir eintauchen. Er sagt im Römer 8, es gibt Leben im Geist und keine Verdammnis in die, die in Jesus Christus sind. Wir sind Erben mit Christus. Wir sind adoptiert als Söhne und Töchter, die das erstgeborene Recht bekommen, das Jesus in seiner Perfektion erlangt hat. Und Paulus erklärt uns auch, zeigt uns die zukünftige Herrlichkeit und die Gottes ewige Liebe, die nichts trennen kann von uns, dass nichts dieser Welt uns trennen kann von der Liebe, die uns gegeben ist in Jesus Christus. Und Paulus geht weiter und zeigt, wie wir zum Leben vorherbestimmt sind in dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Und so, zuerst schauen wir uns erst die Heiden heute an, in Versen 24 bis 26, lasst es nochmal lesen. Als solche hat er auch uns berufen, nicht alleine aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, wie er durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und Und an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Es ist klar, dass das reflektiert, was er im Vers, in den Versen davor gesagt hat, so wie Gott sein Zorn offenbart in den Gefäßen, die er für die Unehre gemacht hat. So hat Gott uns auch geschaffen zur Ehre mit einem Ziel, nämlich in das Ebenbild seines Sohnes, wie im Epheser 2, Vers 10 steht, im Ebenbild seines Sohnes hineingestaltet zu werden. Und es ist derselbe Gott, den wir kennengelernt haben in diesem Vers, derselbe Gott, dessen Wort nicht versagt hat, dessen Wort nicht versagt hat. Auch der Barmherzigkeit hat. Es ist auch der, Vers 21, der ein Recht über den Ton hat und der ehrbare und unehrbare Gefäße schaffen kann und der ein Volk vorher bereitet hat, Vers 23, und ein Gott, der uns gerufen hat, uns berufen hat im Vers 24. Und das ist der Ruf, den wir auch ein effektiver Ruf oder ein unwiderstehlicher Ruf nennen können. Ein Ruf, eine Berufung, die auch im Römer 8, Vers 28, 3 bis 30 steht. Und wir wissen, dass alle, die er liebt, für die alles zum Guten sein muss. Entschuldigung, ich suche gerade. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also der Ruf ist ein effektiver Ruf. Gott handelt nach seinem eigenen Wort und führt es aus. Es ist auch ein antwortender Ruf. Wir sind nämlich, wir werden zum Leben gebracht durch den Heiligen Geist, diesen Ruf zu hören und auf ihn zu antworten auf das Evangelium. Das, was Jesus in Johannes 10, den Versen 10, 27 bis 29 sagt. Die Schafe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nie zuschanden werden und niemand kann sie aus meiner Hand nehmen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand des Vaters nehmen. Das ist die Stimme unseres guten Hirten. Und wir antworten darauf. Als Kinder, wenn du ein Kind bist, viele von euch kennen das vielleicht, wenn du draußen mit deinen Freunden spielst und du hörst andere Eltern, die nach ihren Kindern rufen und du blendest das aus. Aber wenn du deine eigenen Eltern hörst, die deinen Namen hören, dann hörst du das sofort. Du weißt, wie die Stimme sich anhört und du antwortest oder du reagierst auf diese Stimme. Und so auch der Heilige Geist, der uns gegeben ist, befähigt uns, unseren Erretter zu hören und nach seinem Ruf zu antworten. So wie der Katechismus sagt, der effektive Ruf ist ein Werk des Heiligen Geistes, indem er uns von unserer Sünde überzeugt und unserem Leid und uns dazu bringt, den Herrn Jesus Christus als freies Geschenk anzunehmen, wie er in dem Evangelium präsentiert wird. Das ist also eine Arbeit, ein Werk des Heiligen Geistes, nicht ein Werk unserer selbst, damit der Mensch sich nicht brüsten kann. Wir sind nicht in dieser ganzen Gleichung und wir sind Gott sei Dank nicht drin. Es heißt in 2. Timotheus 1, Vers 9, denn wir sind gerettet, er hat uns gerufen zu einem heiligen Ruf, nicht durch unser Werk und durch unser Arbeiten, aber durch seine eigene Barmherzigkeit und Gnade, die er uns in Jesus Christus gegeben hat. Und im 2. Thessalonicher 13, 1. Thessalonicher 2, 13, Entschuldigung, steht auch, Wir sollten Gott immer dankbar sein, Brüder, Geliebte in Jesus. Denn Gott, der uns gerufen hat als Erstfrucht, um gerettet zu werden in der Heiligkeit durch den Heiligen Geist und den Glauben an die Wahrheit. Und Jesus antwortete Nikodemus in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht neu geboren werden kann, kann er nicht in das Königreich Gottes kommen. Und er sagt auch im Johannes 6, Vers 44 bis 45, niemand kann zum Vater kommen, niemand kann zu mir kommen, Entschuldigung, wenn der Vater ihn nicht gerufen hat. Brüder und Schwestern, niemand kann zum Vater kommen. Und wenn ihr zum Vater gekommen seid, dann ist es sein Werk. Wir können nichts dazu tun. Er ist unwiderstehlich, der Ruf. Und Paulus sagt hier, Heiden oder Juden, für beide gilt das. Er hat uns berufen, nicht nur von den Heiden, sondern von den Juden, sondern auch von den Heiden. Und weiter, wie schon letztes Mal, nimmt Paulus alte testamentliche Stellen, um das zu belegen. Es ist klar zu sehen, wie stark er das Alte Testament, die gesamte Schrift hineinnimmt, um zu zeigen, dass das immer schon Gottes Plan war. Denn so wie Gott in Hosea sagt, die nicht mein Volk genannt wurden, werde ich mein Volk nennen. Und die, wo nicht Geliebte genannt war, mein Geliebte. Nochmal, Gott ist der Autor und der Schöpfer dieses Rufs, der eigentlich aktiv ist. Wir schauen uns erstens an die Person, die gerufen ist oder berufen ist. Es zeigt uns ein bisschen, wer hier berufen ist. So wie Hosea gesagt hat, wir müssen wissen, Hosea ist einfach nur der Bote Gottes, der Prophet Gottes. Und dass Gott selbst durch Hosea spricht, um seine Rettung zu zeigen und zu zeigen, seinen Zweck in allem zu zeigen. Und wir müssen uns klar machen, dass Gott selbst das einzige Wesen ist, der Sachen in die Existenz rufen kann, erschaffen kann mit seinem Wort. So wie im Römer Kapitel 4, 17 steht, so wie es geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht, Römer 4, Kapitel 4, Vers 17. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, das ist Abraham, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Also es geht hier um Gott, der schöpfen kann, der schaffen kann. Gott selbst hat in Jesus Christus uns zum Leben gebracht, wo vorher nichts war. Und es gibt hier diese Aussage über das Volk, das Gott sein Volk nennt oder nicht. Das Volk nämlich, es hat einen großen Unterschied, der gezeigt wird. Es war erst nicht mein Volk. Lo Mahi, nicht mein Volk. Es hat nicht zu mir gehört, sagt Gott. Es war fremd, es war weit entfernt von mir, in Tod und in Dunkelheit. Sie waren außerhalb des Bundes und meiner Bundesliebe. Aber was ist ihnen passiert? Die gerufen sind, die sind jetzt mein Volk genannt. Gottes Volk. Ihr wart einst nicht mein Volk und jetzt seid ihr mein Volk. Mein geliebtes Volk. Und auch diese Person, die in Adam ist, dieser Mensch, der in Adam nicht geliebt war, wird jetzt Geliebte genannt. Wir sind nicht nur Gottes Volk genannt, sondern auch Geliebte. Also das spezielle, die spezielle Zuneigung und Liebe Gottes ist unseres. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann sind wir sein Volk. Wir sind sein Geliebte. Der Ruf in Römer 9, Vers 25 ist derselbe Ruf, den wir vorher schon gesehen haben. Denselben Ruf, den Paulus schon die ganze Zeit im Kopf hat, während er das Wort benutzt. Wenn Gott ruft, wenn Gott den Sünder ruft, dann kommt der Sünder nach Hause. Danke dem Herrn für diese Wahrheit. Denn er hat uns herausgestellt und gerufen und du hast reagiert mit der Gnade, die Gott dir geschenkt hat. Paulus nennt sogar Christen als spezielle Objekte seiner Liebe. Denn er sagt im Römer 1 zu allen, die in Rom sind, die er liebt und die gerufen sind. Und auch im Römer 11, Vers 9. Römer 9, Vers 11, Entschuldigung. Als sie noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auswählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Also der Ruf ist effektiv und er bewirkt immer genau das, was Gott wollte. Und das ist sein Volk, sein Geliebtes zu rufen und zu machen. Es ist durch Gottes eigenes Wirken, durch seinen Vorsatz, durch seinen Plan zustande kommen. Der Ruf unseres guten Hirten, unseres Vaters im Himmel ist der beste Ruf, die beste Berufung, die wir je in diesem Leben haben können. Steve Lawson sagt, wenn Gott dich nicht berufen hat, dann würdest du nie antworten. Also, wenn Gott uns nicht berufen hätte, wären wir in unserer Dunkelheit und Verdorbenheit. Und alles gehört uns. Nicht wegen irgendwas, was wir getan haben, sondern durch Jesus Christus, unseren gesegneten Herrn und Retter. Weil er treu und gehorsam war und bis ans Kreuz gegangen ist, bis zum Tod, bis zum schlimmsten Tod am Kreuz, für sein Volk. Dieser Ruf ist genau der Ruf, den auch Jesus schon ankündigt für die Heiden. Das ist also nichts Neues, was Paulus hier auftischt. Das ist nicht irgendwas Paulinisches, was Neues, was er erfunden hat, sondern im Johannes 10, Vers 16 sagt Jesus, ich habe auch andere Schafe, die nicht zu dieser Herde gehören. Das sind die Heiden. Und ich will sie auch herbringen und sie hören auf meine Stimme, so dass sie eine Herde werden und ein Hirte. Ist es nicht? Ja, es gibt ein wunderbares Lied von City of Light. Wie wunderbar und komisch ich kann singen, dass alles mir gehört, aber nicht mir, sondern durch Christus in mir. Wir lesen im Vers 25 also vor allem die Heiden auch und im Vers 26 wo lesen wir, Entschuldigung, da wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, werden sie genannt werden Kinder des lebendigen Gottes. Ein bisschen Kontext zu dieser Prophetie. Jesaja sprach diese Worte gegenüber Israel, einfach kurz bevor sie weggeführt wurden durch die Assyrer und überfallen wurden ins Exil. Und aus dem Land herauszukommen war nicht einfach nur sein Land zu verlieren, sondern damals ist das ist auch ein Symbol der geistlichen Dunkelheit. Es war weit weg vom Tempel, weg vom Land Gottes. Und so ist es auch eine Erinnerung an die 40 Jahre in der Wildnis, wo sie noch nicht in das gelobte Land reinkamen. Und jetzt werden sie wieder hinauskommen von dem gelobten Land. Rausgeschmissen von dem Segen Gottes, im Land, im gelobten Land. Warum werden sie hinausgenommen? Wegen ihrer Abkehr, wegen ihrem Götzendienst und den heidnischen Sachen. Und Sie sind dem verdorbenen Königtum gefolgt nach David und Salomon. Und so auch die Heiden, die Ethnon heißt es in der Bibel, also die Nationen heißt es. Die Nationen sind auch in einer geistigen Dunkelheit. Sie sind separat von Gott. Sie sind abgeschieden von Gott. Du bist weg von Jesus Christus in deiner Natur. Wir sind nicht Gottes Volk. Von Natur aus sind wir nicht Gottes Volk. Und dieses Volk, das nicht Gottes Volk ist, sind jetzt Gottes Volk geworden. Und diese Wiederherstellung ist nur Israel als Prophetie genannt worden, wegen dem, was Jesus getan hat. Das Versprechen hat Gott gegeben in Jesus. Und im Galater 3, Vers 16 heißt es, denn das Versprechen ging an Abraham und seinen Samen und das nicht an viele Samen, sondern an seinen Samen. Das ist Jesus, der bessere Adam, der richtige Adam. In Galater 3, Vers 26 bis 29 heißt es auch, denn in Jesus Christus seid ihr alle Söhne Gottes durch den Glauben. Denn so wie ihr getauft seid in Jesus Christus, habt ihr Jesus Christus angezogen. Denn es gibt keinen Juden mehr und keinen Heiden, noch Sklaven oder Freier, noch männlich oder weiblich, sondern alle sind in Jesus Christus. Und wenn du in Jesus Christus bist, dann seid ihr auch Abrahams Kinder durch die Verheißung, so heißt es. Das ist, weil Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Römer 1, Vers 4. Denn es wurde deklariert, dass er der Sohn Gottes ist in Kraft nach dem Heiligen Geist durch die Auferstehung von den Toten, Jesu Christi, unser Herr. Römer 8, Vers 3 steht auch, denn Gott hat getan, was das Gesetz nicht konnte, durch die Schwachheit des Fleisches, indem er seinen Sohn gesandt hat, in der Form des Fleisches, und der die Sünde verurteilt hat. Und im Römer 8, 29 heißt es wieder, denn die er vorher wusste, die hat er vorherbestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, als Erstgeborene. Und Römer 8, 32, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wird er uns nicht nur in dem auch alles geben, alles schenken. Deshalb auch die Heiden haben die Einheit in Gottes Volk. Du denkst vielleicht, das Neue Testament handelt nur noch von den Heiden, aber das ist ein falscher Blick, denn alles kommt zusammen. Erinner dich an 1. Mose 9. Noah kommt nämlich von der Arche runter. Und hier gibt es ein kleines Versprechen schon, dass die Heiden zu den Juden zugezählt werden. Also, gesegnet sei der Gott Schems, das sind die Semniten, also die Israeliten. Und dann heißt es, Römer 9, Entschuldigung. Das heißt hier gepriesen, Vers 26, 1. Mose 9. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Und es heißt auch zu Abraham später, der dich segnen will, den will ich segnen. Und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und im 1. Mose 22 nochmal, ich will dich wirklich segnen und ich will dich vermehren, deine Nachkommen. Sie sollen so zahlreich werden wie die Sterne im Himmel oder der Sand am Meer. Gott hatte immer vor, im Glauben alle zu erretten, die er vorher bestimmt hatte zu retten. Und dieses Versprechen wurde Israel gegeben, auch in den letzten Tagen. Denn es heißt, in den letzten Tagen werden die Heiden kommen und sich zu euch gesellen. Denn es heißt in Jesaja 14, Vers 1, denn der Herr wird Erbarmen über Jakob haben und wird Israel wieder wählen. Und es werden viele kommen und viele Fremde und werden sich zum Volk Jakobs dazu tun. Und auch in Zacharia 2, Vers 11 heißt es, viele Völker werden kommen am Tag des Herrn und sie sollen mein Volk werden. Wir können es nicht zu viel betonen, dass Gott selbst das Recht hat, ein Volk sich zu berufen für sich selber. Denn wen er vorher berufen hat, vor aller Welt Grundlegung, gleichgestaltet werden in das Bild seines Sohnes Jesu Christi, seines einzigen Sohnes. Denn wir sind Gottes Dienerschaft, geschaffen in Jesus Christus, die er zuvor erwählt hat, guten Werken, in denen wir wandeln dürfen. Entschuldigung. 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Denn ihr seid ein erwähltes Volk, ein königliches Priestertum. Entschuldigung, ich komme nicht ganz mit. Eine heilige Nation, ein Volk seiner eigenen speziellen Eigentums, um ihn zu verkünden. Und ihr seid gerufen aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht. Einst wart ihr nicht sein Volk, aber nun seid ihr Gottes Volk. Und ihr habt damals keine Gnade empfangen, keine Barmherzigkeit, aber jetzt habt ihr Gnade empfangen. Wie wunderbar ist dieses Evangelium. Wie wunderschön ist dieses Evangelium, diese gute Nachricht. Jesus Christus selbst hat unsere Sünden getragen und wurde und hat unglaubliches Leid getragen und den Zorn des Vaters getragen, den wir verdient hätten. Und er hat ihn demütig getragen. Und durch das, was er erwirkt hat, das, was er geschafft hat, bist du sein Sohn, seine Tochter. Wir sind sein Volk. Wir sind sein auserwähltes Volk, seine Geliebte. Und zweitens schauen wir auf den Ruf an die Juden, die Berufung oder den Ruf an die Juden, Verse 27 bis 29. Nochmal schauen wir, dass Paulus wieder in Jesaja zitiert. Jesaja ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, hätte der Herr, der Herrscherin, uns nicht einen Samen übrig gelassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich gemacht. Also diesen Einschub, den Paulus hier reinbringt, ist ein großes Thema für den Rest des Römer 9, 10 und 11. Er gibt uns hier so ein bisschen was über die Heiden und redet über die Heiden und erklärt das ein bisschen und macht einen kleinen Umweg und kommt jetzt aber wieder zurück. Er webt das zusammen, aber behält das Thema der Juden im Vordergrund jetzt. Was passiert mit den Juden? Denn Paulus erinnert uns, dass Gott die Juden nicht vergessen hat. Denn die Schriften sagen uns, es wird immer einen treuen Überrest geben. Einen treuen Überrest dem Volk Gottes. Einen treuen Überrest des Volk Gottes. Denn das sagt Paulus im Römer 9, die Verse 6 bis 11. Nicht aber, dass das Wort Gottes von hinfällig wäre, das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, wie sie Abrahams Samen sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als sein Same gerechnet. Das ist genau das, was er auch im Galater Kapitel 3 sagt. Denn zu deinem Nachkommen ist auf Christus hinzeigend. Denn wenn du in Christus bist, dann hast du die Verheißung. Und es wird aber einen Überrest des ethischen Israels geben. Denn die ursprünglichen Apostel Christi machen das auch klar. Denn wie viele Apostel gab es damals? Es gab 12. Waren alle treu bis zum Schluss? Nein. Sie waren alle Juden, sie waren alle beschnitten. Sie alle gingen zur Synagoge, aber einer war ein Teufel. Judas Iskariot, der Jesus verraten hatte, der sich dann später auferhängt hat und gestorben ist. Das zeigt uns, dass manche in Israel sind, die nicht wirklich Teil Israels sind. Nicht das wahre Israel. Und Petrus selber sagt das in Apostelgeschichte 2, Vers 36. Lass das ganze Volk Israel nun hören und sicher wissen, dass Gott diesen Herrn Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt. Und es zeigt uns, dass einigen die Sache bis ins Herz drang. Also nicht allen, aber manche in diesem Moment sind berufen gewesen. Und wir wissen, dass Israel auch bis heute sich verhärtet hat. Denn es heißt in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott berufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte sie. Also an diesem Tag wurden etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Also nicht alle. Und in unserer Bibelstelle zitiert Paulus jetzt nochmal Jesaja 10, 22. Nochmal, also die Ethnie oder dein Erbe, dein Blut bestimmt nicht, ob du gerettet wirst oder nicht. Es ist kein Recht, kein Geburtsrecht. Denn Israels Abfall hat sie zum Exil getrieben. Denn nicht alle aus Israel sind Israel. Und obwohl alle deportiert ins Exil getrieben wurden, kam nur ein Überrest zurück. Denn nochmal, Abraham wurde versprochen, dass sein Nachkommen so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Und dieses Versprechen ist teilweise eingelöst in dem Überrest, der gerettet wird, aber es ist auch eingelöst in dem Hinzutun der Heiden. Und Paulus fokussiert sich hier auch nochmal, dass dieses Versprechen nicht so sehr auf dem Land selber beruht, dass sie ein Land haben, dort leben zu können, sondern Gott kann Erbarmen haben, über wen er auch Erbarmen hat, und er wird Gnade haben, über wen er Gnade hat. Und diese Barmherzigkeit gegenüber Gottes Zorn bringt diese Barmherzigkeit noch stärker heraus, auch in dieser Bibelstelle. Vers 29 heißt es nochmal von Jesaja. Und Paulus zeigt hier nochmal, dass die Errettung dieses Überrest wirklich ein Wunder seiner Gnade ist und seiner eigenen Barmherzigkeit. Denn das Verb, das er hier benutzt, dass Gott uns nicht verlassen hat, zeigt uns, dass er übrig gelassen hat, zeigt uns, dass er den Überrest nicht hat gehen lassen in die falsche Richtung, sondern zurückgeholt hat. Sie sind der Samen der Verheißung. Im Römer 9, 1 bis 19. Und wir können sehen, Gott hat tatsächlich einen Samen übrig gelassen, aber er hat ihn nicht laufen lassen in den Wegen Sodoms und Gomorras, dem Zorn Gottes entgegen. Und so hat er manche dahingegeben, in die gleichen Verwürfnisse wie Sodom und Gomorra, denn viele sind in ihren Exilen in Syrien und Babylon geblieben. Aber Gott hat einen Überrest übrig gelassen. Israel ist nicht komplett zerstört. So wie damals auch Lot aus Sodom und Gomorra gerettet hat, so hat Gott wieder aus der Verlorenheit jemand rausgeholt. In Kapitel 11, Vers 4 heißt es auch, Gott sagte, ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also Gott hat hier auch erhalten und geschützt einen Überrest. Und nur dieser Überrest, der gerettet wird, er zeigt uns diese unglaubliche Härte und sein vollkommenes Gericht. Der Überrest ist also eine Garantie seiner Versprechen, seines Bundes, der steht. Denn seine Gnade bleibt erhalten in seinem Nachkommen. So wie Jesaja vorhergesagt hat. Auch das, wie gesagt, ist ein großer Teil Gottes Barmherzigkeit. Wenn wir irgendwas hier aus der Predigt mitnehmen nach Hause, dann doch bitte, dass Gott barmherzig ist. Er hält sich, er schützt sich, er hält sich einen Überrest. Es ist Gottes Barmherzigkeit, die wir sehen im Kontrast gegenüber Gottes Gericht und Zorn, allen denen gegenüber, die Gott hassen und weglaufen. Und so wie Paulus sagt, gibt es Ungerechtigkeit mit Gott? Hat Gottes Wort nicht gewirkt? Nein, es ist alles Teil Gottes perfekten Plan. Und heute Morgen, diese Wahrheit, die wir heute in der Bibelstelle sehen, zeigt sich auch in der sichtbaren Gemeinde hier. Jeder, der in die Gemeinde kommt und seinen Glauben bekennt, es gibt diese, welche jede Woche da sind, die Sakramente teilnehmen, sie dienen in der Gemeinde, sie sind Teil der Gemeinde, sie sind aber trotzdem nicht bereit zur Buße. Sie lieben Gott nicht mit ihrem ganzen Herzen und Verstand und Seele, aber die Gemeinde dient für sie nur ein Teil, wie sie sich die Errettung verdienen können. Wir dürfen nicht dem Irrtum erliegen, dass wir nicht mit dem gleichen Problem kämpfen, denn auch wir laufen den Götzen nach in unserem eigenen Herzen. Selbst wenn wir hier in der Gemeinde sind, laufen wir diesen Götzen nach. Wir müssen uns wieder klar machen, dass Gemeindemitgliedschaft oder den Ältesten zu gehorchen keine Errettung für uns bringt, sondern allein der Glaube in Jesu Christi allein. So frage ich dich, du selbst, du heute Morgen, bist du unter der Barmherzigkeit und Gnade Gottes? So wie es heißt, Gott, der Gnade und Barmherzigkeit hat über den, wo er Barmherzigkeit hat, kannst du sagen mit einem guten Gewissen, dass Jesus Christus für dich, für mich gestorben ist, ein Sünder, dass er mich errettet hat, dass ich ihn kenne mit meinem Herzen, meinem Verstand und dass ich seinen Ruf gehört habe und ihm antworten. Bist du dir das sicher? Denn wenn nicht, dann verneinen wir ihn und wir stehen weiter unter Gottes Zorn und seinem Gericht. Und der Herr ruft uns zur Buße und zum Glauben. Der Herr ruft uns mit Namen, sein eigenes Schaf, seine Geliebte. Der Herr ruft uns von unserer Sünde und unserem Leid. Lass nicht diesen Tag verstreichen, ein weiterer Tag, wo die Gnade Gottes dir dargereicht wird. Und wenn du morgen wieder aufwachst, in Dunkelheit, weil du die gute Nachricht nicht angenommen hast, durch den Gnade, durch den Glauben in Jesu Christi, das Brot des Lebens, der Weg, die Wahrheit und das Leben. In seinem Namen, lasst uns nun zusammen beten. Oh Vater, unser Gott, wie gnädig, wie und barmherzig bist du, wie gerecht bist du. Unsere immerwährende Liebe, unsere einzige Hoffnung, unsere wirklich wahrer Schatz, unser Schild, der die Schläge der Feinde abwehrt, unser Schutz. Herr, wir preisen und lobpreisen dich für alles, was du getan hast. Herr, überführe uns von unserem eigenen Götzendienst, von unserer Sünde dir gegenüber. Und Herr, erneuere unseren Geist in Buße und Christus zu suchen, in allem, was er für uns getan hat an unserer Stadt. Herr, dass du ein guter Gott bist und dass du ein Volk berufen hast. Wir sind ein sündiges Volk, aber du hast es dein Volk genannt, deine Geliebte zu sein, dein Schatz zu sein. Und was wunderbare Gnade es wahrlich ist, dass wir dich kennen dürfen und dich verstehen dürfen. Du bist nicht weit weg, oh Gott, du bist nicht in einer anderen Welt, sondern du bist hier. Und du sprichst durch deinen Sohn, durch deine Schrift, durch die Kraft des Heiligen Geistes, deines Geistes. Und für das wollen wir dich preisen und dich verherrlichen, deinen Namen. Jetzt und für immer. In Jesu Namen beten wir. Amen.